Herzlich willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Andreas Zebisch. Guten Morgen, lieber Robert. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Zur Einleitung für alle unsere Hörerinnen und Hörer zur Erklärung. Wir sind per Du. Wir haben einmal im Vorfeld telefoniert, kennen uns so noch nicht persönlich. Ich habe klarerweise recherchiert, lade dich aber herzlich ein, dich selbst kurz vorzustellen, bitte.
Ja, zuerst einmal danke für die Einladung. Geboren bin ich 61 in Aachen. Bin aber kein Aachener. Meine Eltern sind 56 aus Ungarn heraus und über Amerika dann wieder zurück nach Deutschland. Mein Vater war Chemiker und bei den Bayerwerken in Leverkusen. Deshalb bin ich auch dort im Ruhrpott aufgewachsen bis zu meinem 10. Lebensjahr. War dann berufsbedingt durch meines Vaters 4 Jahre in den Niederlanden, in Enschede. Und mit 14 bin ich dann nach Linz übersiedelt. Das war 1975 und habe dann nach der Matura gleich die Aufnahmeprüfung riskiert an der Kunsthochschule. Damals hat es noch Hochschule für industrielle Gestaltung und künstlerische Gestaltung geheißen, vereinfacht Hochschule, und später ist es die Kunstuni geworden. Erfolgreich abgelegt die Aufnahme und habe dann 86 mein Diplom gemacht und bin seitdem freischaffend als bildender Künstler unterwegs.
Da unser Podcast Oberösterreich ungefiltert heißt und wir suchen Persönlichkeiten aus Oberösterreich. Vielleicht zum Start, ist Linz dann jetzt schon Heimat für dich nach all der Zeit? Hat es einen besonderen Bezug für dich auch Oberösterreich? Oder gilt auch die Antwort, bist du Aachener?
Bin ich Aachener? Nein, ich stehe zwar auf der Homepage von Aachen als Söhne Aachens, das ist zwar eine hohe Ehre, aber ich bin inzwischen Linzer geworden, fühle mich in Linz sehr wohl. Am Anfang, also wie ich so um die 20 war, waren auch so Ausbruchstendenzen, weil mir Linz damals noch nicht so weit war wie jetzt. Und das ist, glaube ich, auch in Euphorie der Jugend einfach üblich, dass man auch ausbrechen möchte und weg möchte. Ich bin dann aber relativ bald Vater geworden. Das hat mich natürlich auch an Linz gehalten. Und inzwischen ist Linz mein Hafen und auch meine Heimat. Und ich fühle mich recht wohl, und Linz muss sich nicht verstecken. Also Linz ist eine sehr schöne Stadt geworden inzwischen.
Ja. Fein. Und ich habe im Vorfeld unseres Gespräches eins gelesen und mich mit dem Ort der Tabakfabrik ja auch näher beschäftigt. Und gelesen habe ich tatsächlich der Michelangelo von Linz. Was macht es mit dir und in welchem Zusammenhang steht das? Kann man deine Werke oder kann man einzelne Werke von dir in der Tabakfabrik, kann das sich das auch jeder Mann, jede Frau anschauen?
Ja, das waren jetzt mehrere Fragen. Michelangelo ehrt mich sehr, aber das war eher eine Erfindung von damaligen künstlerischem Leiter Chris Müller und hat mich geehrt. Ich kann auch mit der Malerei dieser Zeit sehr viel anfangen. Und der Michelangelo ist natürlich eine Wucht. Er hat auch manchmal, oder die Zeitung hat dann auch sogar Leonardo geschrieben. Beide waren großartige Künstler. Es ist manchmal schwierig, wenn man mit so einem hohen, großen Namen verbunden wird, dass es dann nicht zu hochgegriffen ist. Aber wie gesagt, das ist nicht von mir ausgegangen. Die Zeitungen haben das dann übernommen. Teilweise habe ich mich wirklich so gefühlt wie der Michelangelo auf dem Gerüst in der Sixtinischen Kapelle, weil in der Lösehalle war das doch die Raumhöhe sehr hoch ist. Also die geht bis 5,5 Meter hoch. Ich habe so einen kleinen Hubkranwagen gehabt für mich alleine und fuhr damit auf und ab und rauf und runter. Und das war noch ein ziemlich filigranes Ding, aber doch sehr gut. Und ich kam bis in die höchsten und letzten Ecken dieses Raumes. Es ist eigentlich für jedermann, jeder Frau zugänglich. Manchmal ist der Saal, also dieser Raum, die Lösehalle, ein denkmalgeschützter Bereich der Tabakfabrik, schon abgesperrt. Aber wenn man beim Eingangsempfang danach fragt, kommt man schon rein. Ist der Raum auch für viele Veranstaltungen und Messen. Sogar Banksy wurde dort präsentiert. Und Die Lösehalle war die Halle, wo damals der Tabak aus den Ballen gelöst wurde. Mhm. Das war eine typische Tätigkeit für Frauen. Die Tabakfabrik war eine sehr soziale Fabrik, hat am Monatsende auch für jede Arbeiterin, jeden Arbeiter, glaube ich, 2 Stangen Zigaretten gegeben, was heute unvorstellbar ist. Ich bin ja nicht Raucher, aber war auch, oder das hat eine Kinderkrippe gegeben und so weiter. Aber zur Malerei an sich, das Spannende, dass eine Trilogie angedacht war, weil dort die eine Wand ist sehr illustre und auch denkmalgeschützt vom Herbert Dimmel, das Trachtenmädchen. Und dem sollte ich ein Gegenpol schaffen, weil das Fresko war auch aus einer nicht unproblematischen Zeit. Das war 1935 die Übergabe, das war noch der Ständestaat. Und dem wollte ich eigentlich ein Gegenüber schaffen, das aber nicht in der Abfolge, sondern auch als Widerpart zu dieser, ja, leider belasteten Zeit.
Jetzt bin ich, lieber Robert, jetzt bin ich selber. Mir gefällt Kunst so, wie mir Wein schmeckt, aber ich bin kein Fachmann und weiß nur oder merke, dass Kunst etwas mit mir macht. Ja. Bekommst du denn Feedback, bekommst du Rückmeldungen von Menschen, die das in der Löserhalle gesehen haben? Ist das direkt oder nur bei einer Ausstellungseröffnung? Oder wendet sich jemand an dich und schreibt dir E-Mails? Wirst du das ein spannendes Thema ist? Ich habe drüber gelesen, Gegenwart und Zukunft. Und du, das, wenn ich es richtig gelesen habe, äußerst du dich durchaus optimistisch, die Zukunft betreffend?
Ja, das war auch sehr, sehr, also ich war da ein bisschen natürlich sehr geehrt. Es war auch ein geladener Wettbewerb. Es waren mehrere Bewerbungen um diese Geschichte. Davon habe ich aber nicht so viel mitbekommen. Am Ende habe ich den Zuschlag bekommen. Ich wollte die Gegenwart schon in den Zeitbezug, und da kam schneller als gedacht plötzlich Corona daher. Und daher habe ich dann praktisch diese Werkstatt oder dieses Labor, es ist auch teilweise als Labor dargestellt, die Gegenwart, auch ein paar Corona-Bezüge reingebaut, praktisch nachträglich zu meinem ursprünglichen Entwurf, habe dann natürlich immer alles absegnen lassen müssen. Und was mich sehr gefreut hat, dass man sich auch von der Tabakfabrik aus in diese meine Gedankenwelt eingelassen hat, weil das ist gar nicht so einfach, weil diese Firmen, auch wenn sie immer betonen, dass sie sehr künstlerisch sind, aber es muss flott, schnell und relativ preisgünstig sein. Und ich war eben kein Sprayer, also kein Graffiti-Künstler, sondern ich habe alles wirklich so altmeisterlich mit dem Pinsel gemalt. Also man sieht jeden Pinselstrich, und hat natürlich auch ein bisschen Zeit gebraucht. Aber wenn man jetzt nachträglich sieht, dass die Arbeit fertig ist, verschwindet dann wieder. Weil das war praktisch pro Thema, also die Gegenwart hat ungefähr einen Monat in der Ausführung gedauert und die Zukunft auch.
Und hast du das für mich als Laien oder für alle Zuhörerinnen, hast du das Konzept und das Endergebnis vorher schon komplett im Kopf und gegebenenfalls Skizzen, die du, nach denen du malst, wie, jetzt lach mich nicht aus, ich meine es ganz positiv, wie Malen nach Zahlen, dass wenn du auf deiner Hebebühne stehst, weißt, wie du den Pinsel...
Nein, das ist schon richtig, deine Frage. Das war ein spannender Prozess, weil ich habe schon einen maßstabgetreuen Einreichentwurf gegeben. Der war aber jetzt nicht 1:1, sondern 1:5 oder 1:10, je nachdem, welcher Teil. Und dann habe ich das mit Quadraten praktisch schon, wie du sagst, man kann auch sagen Schiffchen versenken, dass man laut Planquadrat Quadrat zu Quadrat weitergeht, weil sonst verlierst du den Überblick. Also du kannst nicht einfach so aus dem Ärmel heraus das schaffen, sondern du musst ein Konzept haben. Und so gesehen war ich schon gefangen und gebunden. Aber wenn du die weiße Wand siehst und nichts da ist, und dann musst du diese Fixpunkte lokalisieren, ich habe mich manchmal so gefühlt wie ein Astronom, der den Sternenhimmel vermisst. Und das ist, oder du bist im Polarmeer und du siehst gar nichts, nur weiße Fläche. Aha. Und dann musst du aber wissen, wie du das Schiff navigierst oder den Pinsel führst. Das ist schon sehr spannend. Aber zu deiner Frage noch die Zukunft. Da war
vielleicht eins noch zu dem Prozess. Kann man das erlernen oder erlernt man das beim Doing? Oder hast du es im Studium? Gibt's da eins, ich habe das nicht studiert, tatsächlich, was mache ich, wenn ich vor einer weißen Wand stehe und geht man da ganz handwerklich vor oder brauchst du gutes Handwerkswissen?
Auch eine gute Frage. Man lernt schon was in den, also ich habe 5 Jahre studiert und alle, sogar mit meinem Präsenzdienst, der Zivildienst beim Roten Kreuz war, 6 Jahre, also 86 habe ich mein Diplom gemacht. Man lernt schon was, aber es ist nur ein Bruchteil von dem, was man dann später braucht. Also das meiste lernt man dann in Eigenprozess. Ja. Und man, jetzt habe ich schon meine Jahrzehnte hinter mir und es ist überhaupt keine Schande, wenn man links und rechts schaut, wie man etwas macht. Und durch das viele Tun lernt man das meiste. Also die Übung und die Disziplin ist der beste Lehrmeister.
Und kommt da, du hast vorhin gesagt, ein dreistufiges Modell, kommt noch etwas? Kommt etwas Neues noch dazu?
Oder? Naja, das ist die dritte Teil der Trilogie, ja, war dann die Zukunft. Das war so vorgegeben vom damaligen Chef Chris Müller. Schauen wir circa 100 Jahre in die Zukunft. Also nicht irgendein Phantasmagorie, sondern wie könnte es wirklich sein?
Ja.
Und er hat ja auch immer die Tabakfabrik als eine Werkstatt gesehen, die positiv zur Zukunft steht. Und ich habe dann aber auch ein bisschen trotzdem futuristisch und auch fast wie ein Märchen das Ganze konzipiert, dass dann die Raumfahrt kommt und die Raumfahrt treffen sich halt die feindlichen Kräfte im Weltall, die Astronautin und die Kosmonautin und der amerikanische Astronaut, die verlieben sich und finden dann eine lebbare Vision. Und dann habe ich eine künstliche Landschaft erschaffen, die leider dann schon eher künstlich war. Also wir sehen ja jetzt auch die Auswirkungen, die gerade laufen in den Bergen, dass das gar nicht so weit weg ist alles und dass man dann trotzdem durch das Wissen, durch die Technologien sich weiß, wie man sich wehrt oder dagegen wappnet, wenn
klingt super spannend, was ja mir bei diesem Brückenschlag Gegenwart Zukunft jetzt im Moment durch den Kopf geht, ist die Frage nach der Nachhaltigkeit und wie lang diese Werke von dir in der Lösehalle überleben werden, überdauern werden. Und in Bezug auf Nachhaltigkeit, also ich habe eine Tochter, die mich bei allem drauf aufmerksam macht, was ist denn zum Beispiel mit der Farbauswahl? Sind es umweltschädliche, ich provoziere dich jetzt, umweltschädliche Farben? Und ich habe irgendwann mal bei einem Dombesuch, als man uns ein Fresko angeschaut hat, gelernt, dass die Künstler damals wirkliche Krankheiten sich eingefangen haben durch die Farben, die sie verwendet haben. Geht dir das ähnlich? Gibt schon spezielle Materialien? Und werden diese Werke von dir, sind die konzipiert auf die nächsten 100 Jahre oder kann es dir passieren, dass das in 15 Jahren übermalt wird oder hast du da vertraglich, bleibt das jetzt?
Also ich hoffe schon, ich habe die Zuversicht, dass das natürlich bleibt, weil das ein denkmalgeschützter Raum ist.
Aha.
Und da hast du schon recht, man müsste diese Verträge richtig mit Juristen aufsetzen, aber der Vertrag von der Tabakfabrik war ziemlich korrekt und sehr genau. Natürlich, wenn jetzt eine Bombe in die Halle fällt, ist alles aus. Aber an und für sich ist es nachhaltig gedacht. Was die Gesundheit der Farben betrifft, ist auch ein guter Gedanke oder ein interessanter Gedanke. Man sagt ja, dass der Van Gogh teilweise, und das ist eine Theorie, dass der Van Gogh durch die Giftigkeit der Farben auch seine geistige Krankheit erfolgt ist. Natürlich ist er in der prallen Sonne auch gesessen. Und es geht auch darum, oft wie die Künstler, wie sorgsam mit diesen Materialien umgehen, nicht? Also man braucht nur auf Instagram schauen, da wird ja geurast, die greifen mit den Händen in die wilde Farbe und wundern sie sich, wenn sie Vergiftungserscheinungen haben. Also man muss auch schauen, dass man die Farben nicht trinkt oder nicht isst dabei. Sie sind bei weitem nicht mehr so hochgiftig wie früher. Und sie müssen ja auch aufpassen, weil die Farben werden getestet und die dürfen nicht mehr giftig sein, nicht?
Und jetzt will ich dich nicht auf dieses eine Wandgemälde festlegen. Du hast so viel bereits produziert und erlebt und hast mir jetzt heute gerade erst ein Buch, ja, geschenkt mit Friends und Faces als Titel. Und ich habe gesehen, du hast in Grein, ist ja unweit von Linz, auch etwas Spannendes gemacht. Erzähl uns doch darüber noch, bitte. In der Kürze der Zeit, die uns heute verbleibt.
Ja, Grein ist ein schöner Schlusspunkt. Das ist jetzt die letzte Aktion eine Ausstellung, eine Gemeinschaftsausstellung mit einer Kollegin, der Frau Adelheid Rummetzhofer. Und ich habe mit der Frau Eva Manner, die die Galerie leitet, glaube ich, einen sehr schönen Querschnitt durch mein Schaffen zusammengesucht, weil es ist wirklich nicht einfach, wie man an eine Ausstellung herangeht. Zeigt man den letzten Punkt, wo man gerade ist, oder zeigt man den Besucherinnen und Besucher, die ja auch nicht nur zum Einkaufen hingehen, sondern auch zum Schauen, was stellt den Künstler da oder was ist dahinter, nicht? Und da ist es gelungen, ihr eine Auswahl zu treffen. Die ersten Bilder gehen auf das Jahr 1990 zurück und die letzten schließen 2024 ab. Das ist ein irrer Spagat. Ich hätte mich das gar nicht getraut, aber sie hat das so wunderbar hinbekommen und Schön. Es ist eine Reise wert dorthin. Und wie du sagst, man hat im Laufe der Jahrzehnte...
Wo ist das in Krain?
Direkt, wenn ich jetzt ganz einfach sage, vis-à-vis vom Schörgi, aber das muss man sich vorstellen, unterhalb vom Schörgi fließt die Donau, wunderbar. Ja. Also da geht's ja ist ja die Strudengau und da war früher einmal die Donau sehr gefährlich zum Befahren. Deshalb gibt's auch ein Schifffahrtsmuseum oben in der Krainburg. Und das ist direkt am Wasser, das sogenannte Schiffmeisterhaus. Und Krain war deshalb auch reich, weil es dort Zölle und Gebühren verlangt hat von den Flößern, die Salz und alles Mögliche geliefert haben. Und das ist auch ein schöner Hintergrund. Aber was du angesprochen hast, dieser Spagat zwischen dem Angewandten, sagen wir mal, das war ein Auftragswerk, ist dann noch dazwischen eine sehr schöne Aufgabe in Anreit gekommen. Da habe ich ein Glasportal mit Bleiverglasung entwerfen und ausführen lassen dürfen mit der Glasmalerei Schlierbach und dann die Arbeit im Atelier, also diese Heads, Friends, Faces, also das Buch, was du erwähnt hast, das ist dann wieder die Atelierarbeit. Und da ist eine unheimliche Spannbreite. Und diese Spannbreite löst in mir auch eine große Spannung aus. Also die Künstler sind nicht einfach nur so harmonisch und Halligalli und super, lass es uns gut gehen, sondern wir Künstler, also das rede ich jetzt für alle, die leben eigentlich in einer enormen Spannung, auch einer Spannung der Zeit, die jetzt da ist, aber die war ja immer da. Also wenn die Kunst interessant war, war die Spannung im Hintergrund geschichtlich betrachtet auch immer relativ groß oder es war eine Zeitenwende, wie auch immer. Und das hat sich auch in der Kunst dann niedergeschlagen.
Und eine ganz persönliche Frage an dich. Hast du einen Wunsch oder hast du eine Kombination von Antrieb und Mission? Was willst du denn in mir auslösen durch deine Kunst? Idealerweise eine Bewunderung der Fertigkeit, ein spezielles Gefühl. Hast du da etwas, was dich antreibt und was dich freut? Weißt du, ich frage bisweilen Gesprächspartnerinnen, was ist ein perfekter Tag für dich bei einem Arbeitstag in einem Industrieunternehmen, wie auch immer. Das Meeting ist gut verlaufen, ich habe meine Quartalszahlen erreicht. Was ist denn schön für dich, wenn dein Werk fertig ist oder eine Rückmeldung kommt? Was willst du auslösen?
Bewirken? Das ist eine Doktorfrage, keine Doktorarbeit. Was ich auslösen will. Ich glaube, so verkrampft darf man jetzt nicht unbedingt an die Arbeit herangehen. Für mich ist ein Tag schön, wenn ich ein, zwei Skizzen gemacht habe oder weiß, wie es beim nächsten Bild weitergeht, wie dann die Reflexion oder die Rezeption der Empfänger, also der Betrachterinnen und Betrachter, dann wird. Das kann man nicht wissen. Das ist teilweise Spekulation. Das ist ein Lottospiel. Und natürlich, weil du gefragt hast auch, wie die Reaktionen in Lösehalle waren, also die Reaktionen sind mannigfaltig. Also da kommen schon, wie du auch gefragt hast, Rückmeldungen, auch E-Mails, auch Anfragen, ob man vielleicht gemeinsam die Halle anschauen könnte. Oder auch dieses Kirchenportal, wo die mit modernen Mitteln die Taufe thematisiert werden sollte. Was löst das aus? Also ich glaube, das löst in jedem Besucher dieses Gebäudes oben in Anreit etwas aus, wenn man durch dieses Tor geht und dann die Hauptfigur, praktisch, das ist wie eine Umarmung, kommt die Person, die reingeht, gestärkt hinein und auch wieder gestärkt aus dem Gebäude raus. Und das ist eigentlich, was geht da mehr? Also das gibt's eigentlich. Also wenn man das erreicht hat oder wenn ich das erreicht habe, und dann habe ich auch noch scherzhafterweise dieses bekannte Zitat hier schon erwähnt, dass Kunst verstreut Keime.
Ja.
das ist eigentlich, mehr geht nicht. Also das ist schon das Höchste, was man kann, weil so arrogant darf man jetzt auch nicht sein, dass man sagt, ich verändere die Welt, ja. Und ich war damals noch bei der Gewissenskommission beim Zivildienst. Das kann man rausschneiden, wenn es peinlich ist, aber hat mir ein Oberst gefragt, ja, was machen Sie, wenn feindliche Truppen? Ja, und ich habe fast so ähnlich geantwortet wie der Luther, ich pflanze ein Apfelbäumchen, nicht? Also ich kann nur malen. Ne? Mhm. Ich werde jetzt nicht glauben, dass ich mit einem Maschinengewehr da jemanden aufhalte. Ja. Also wenn die großen Truppen daherkommen. Und ja, ich bin dann durchgekommen durch die Kommission auf Elfe.
Ja, fein. So mit einem Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir, ist total interessant mit dir zu sprechen. Ja, so meine Hauptfragen habe ich gestellt. Jetzt hast du aber vorher im Gespräch noch den Banksy erwähnt, so nebenher. Verzeih, wenn ich dich da
festnagel.
Noch einmal rückfrage, vielleicht mit dem Bogen, gibt's denn jemand, der dich inspiriert? Würde dich ein Banksy inspirieren, wenn du ein neues Werk von ihm in London am Zoo siehst? Macht das etwas mit dir oder denkst du, oh, so ein Quatsch?
Nein, also Quatsch sicher nicht, aber Banksy ist ein Phänomen. Also das ist schon inzwischen ein Massenphänomen. Mit dem möchte ich mich jetzt nicht messen oder vergleichen. Unsere Arbeitsweisen sind auch ganz anders. Man muss natürlich wertschätzend sagen, dass was er da erreicht mit seinen schnellen Schablonen, Kunstwerken und Meisterwerken, das ist gewaltig. Aber da gibt es auch jetzt schon Meinungen, das ist nicht nur er, das ist ein ganzes Kollektiv, was dahinter steht. Das kannst du alleine fast nicht bewerkstelligen. Okay. Aber ich habe meine Hochachtung. Ich male eher still im Atelier, nicht so sehr unbedingt auf Sensation heraus. Aber ich sehe immer wieder, dass Bilder, die auch vielleicht vor 10, 20 Jahren gemalt haben, noch immer berühren. Und das ist auch sehr wichtig.
Und ich denke, dass wir schon zum Abschluss kommen werden. Da stellen sich mir noch zwei Fragen. Wenn ich jetzt zugehört habe, stelle ich mir die Frage, okay, ich habe gehört Tabakfabrik, ich habe gehört Krein, finde ich dich. Hast du ein Atelier, das man besuchen kann? Kann man als Unternehmen, wir bewegen uns viel im Wirtschaftsumfeld, dich googeln oder in eine andere Suchmaschine eingeben und dir auch Auftragsarbeiten geben, oder arbeitest du ganz frei? Und gibt's vielleicht etwas zum Abschluss, das du uns allen in Bezug auf Kunst noch mitgeben willst?
Also ich habe natürlich eine Werkstätte, die ist getrennt von meinem Wohnraum. Da bin ich eigentlich sehr glücklich darüber, mitten in der Stadt. Ich bin natürlich aufsuchbar, was ich natürlich vermeide, ein Tagesbetrieb für Empfänge, weil ich bin keine Galerie und auch keine Verkaufsposten. Aber wenn sich jemand interessiert, habe ich noch nie jemanden abgewiesen.
Okay.
Und es gibt auch eine nette Erfindung des Landes Oberösterreichs, die Tage des offenen Ateliers.
Ja.
Die sind diesmal am 19. 20. Oktober. Und da ist jede gern eingeladen, sich umzuschauen. Und wenn eine Firma sich interessiert und es sind Interessen, die auch ernsthaft sind, dann bin ich natürlich immer mit offenen Ohren, weil ich lebe nur von der Kunst. Also das ist ja, wäre ja blöd, wenn man dann sagt, na, das mache ich nicht, ja. Also das natürlich, und es ist nicht ein Geschäft vergleichbar mit irgendeinem anderen Geschäft. Also die Kunst ist so kompliziert, die Sachen brauchen so viel Vorlaufzeit. Das ist einfach auch ein bisschen eine andere Welt, aber eine sehr schöne Welt, ja.
Fein. Das ist für mich ein schöner, adäquater Abschluss, eine schöne Welt, ja. Ich bedanke mich, lieber Robert, dass du die Zeit heute genommen hast. Dankeschön.
Danke auch.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.